Und jetzt kommt gleich der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Alex Siegmund von In Silence. Endlich! Und alle so, yeah! Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann schnell zu den Podcast zurück von Achilles Running. Hört euch die erste Folge an, die war schon super, super gut. Und jetzt kommt gleich die zweite Folge, mit der es weitergeht. Viel Spaß!
Es ist eine berechtigte Frage, also da gibt es ja nichts dran zu deuten. Relativ einfache Antwort, also ich war schon immer so ein, oder ich hatte immer diesen berühmten Sockentick,
also von dem Leute immer sprechen. Du würdest sagen, du bist Fußfetischist, willst du damit sagen, ne?
Ja, das hast du jetzt gesagt. Ich würde sagen, ich bin sockenverrückt, aber vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen.
Ja, why not?
Ich hatte immer schon so einen Tick. Also ich habe beim Tennis zum Beispiel immer zwei Socken übereinander angezogen und dann die obere Socke auf links gedreht.
Damit du weniger rutschst oder wieso?
Nee, das hatte keinen Grund. Das hat irgendwie mein Trainer hatte das irgendwann an einem Tag mal und ich fand das cool und habe es dann so mitgemacht. Und dann ging es irgendwann so Richtung Ausdauersport. Da hatte ich echt eine ganz, ganz coole Brand kennengelernt in Südafrika, als ich da mal war. Und dachte mir aber, die sind vom Style her zwar cool, aber irgendwie nicht so richtig funktionell. Und dachte mir dann so, boah, das müsste eigentlich besser gehen. Und eigentlich muss es doch möglich sein, so diesen Performance-Charakter mit dem Style und mit so einer Coolness zu verbinden. Und das habe ich irgendwann mal im Frust vor meinem Kleiderschrank laut ausgesprochen. Und mein bester Kollege seit Kindestagen an, der stand glücklicherweise daneben, weil wir zusammen gewohnt haben in der Zeit. Und der war schon immer so, dass er dieses Startup-Mind hatte. Der wollte schon immer selber gründen und hatte auch schon mehrere Ideen von Portemonnaies über Shirts, über Apps und hat aber nie Verbündete gefunden, die das mit ihm angegangen haben. Also der hatte immer Ideen, aber keine Leute, die es mit ihm machen wollten. Und der hat da, glaube ich, echt seine Chance gesehen und hat mich nicht mehr rausgelassen aus der Nummer und hat in den ersten Wochen und Monaten einfach sehr viel Zeit investiert, zu gucken, was man denn dafür braucht überhaupt, um so Sportsocken herzustellen. Wir hatten beide keinen Strahl davon. Also er ist BWLer, ich habe Medienmanagement studiert, also beide nichts mit Textil am Hut. Und dann hat sich das aber irgendwann so konkretisiert, dass wir gesagt haben, so ey, jetzt sind wir schon so weit in unserer Recherche und in dem, was wir schon irgendwie so angestoßen haben, jetzt ziehen wir das auch durch. Viel zu verlieren haben wir nicht. Wir haben dann ein bisschen Geld reingesteckt, beziehungsweise er hat das Geld reingesteckt. Ich habe immer gesagt, so ich unterstütze dich und ich helfe auch gern mit und habe auch Bock darauf, aber ich will ja kein Risiko eingehen. Und ja, dann haben wir es angefangen, haben noch einen dritten dazugeholt, das ist der Pavel, der bei uns das ganze Design macht. Und dann hat das irgendwie so ohne Druck angefangen und hat sich seitdem immer weiterentwickelt.
Ja, es klingt so einfach, wie du es sagst, ne? Und irgendwie auch nicht, weil ich meine, das ist ein Riesenunterschied, ob man einen Gedanken mit sich rumträgt und oder ob man aus diesem Gedanken auch was Wahres entstehen lässt. Ich glaube, das kann man dann nur nachempfinden, wenn man selber auch mal ein Unternehmen gegründet hat. Ich habe es ja auch mal versucht, bin aber grandios gescheitert, also an Erfahrung natürlich reicher. Ich habe so einen Bio-Eistee gemacht, aber ich fand es auch schwerer, übrigens aufzuhören, als anzufangen, aber ist ein anderes Thema. Ich will damit nur sagen, ne, an alle, die zuhören, das klingt so easy im Nachgang und irgendwie alle Punkte scheinen sich so sinnvoll zu verbinden. Aber da steckt auch viel, also nicht nur Zufall drin, aber halt einfach auch der Mut, ja, oder halt auch Glück zu haben, die Kombination, die du jetzt an Leuten genannt hast. Ich glaube, es war der Max, den du gerade gemeint hattest, ne?
Ja, genau.
Der BWLer-Freund, sag ich mal, der Pavel. Bevor wir jetzt weiter zu In Silence sprechen. Wir hatten schon gesagt, Sockensigi. Hashtag Sockensigi. Ne? Auch noch mit IE, was mich immer so total fuchsig gemacht hat, weil das so für mich wie so ein Rechtschreibfehler aussieht. Aber ich habe mich daran gewöhnt mittlerweile. Man muss es einfach nur oft genug sehen. Woher kommt denn dieser Hashtag bitte? Und ich meine, alle kennen dich als Sockensigi. Wenn man irgendwie so, also wenn alle Leute, mit denen du zu tun hast, sagen, ach hier Sockensigi.
Ja, das ist echt verrückt. Das hat echt so eine Dynamik angenommen. Also zu dem IE, ich heiße halt nun mal Siegmund.
Ja, I know. Da ist
IE mit drin. Von daher blieb mir da gar keine Wahl. Aber es schreiben tatsächlich relativ viele falsch in An- und Abführung.
Ich dachte so krass, wie ambitioniert er ist, sogar in seinem Nachnamen.
Ja, wir wollen das Sockengame gewinnen. nee, das kommt einfach von meinem Nachnamen ganz, ganz plakativ. Ich habe mir das auch selber gar nicht ausgedacht. Das waren Leute aus meinem Triathlon-Verein, die irgendwann mal in einem Schwimmtrainingslager, ich glaube, ein bisschen drüber waren und so ein bisschen den Lagerkoller hatten, und die kamen irgendwann mit Sockensiggi um die Ecke. Also ich hieß im Sport eigentlich häufig schon Siggi, weil es in jeder Mannschaft, in der du spielst, mindestens zwei Alex gibt. Und ich war dann immer Siggi und fand den Namen eigentlich ganz cool. Und mit Gründung von den Silence kam dann das Socken dazu. Und von daher, ich verdanke den Namen meinem Triathlon-Team, und dann hat das irgendwie so eine Dynamik angenommen durch Social Media. Da passieren irgendwie so, geht das irgendwie auf einmal schnell. Und am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile finde ich eigentlich ein ganz cooles Markenzeichen und spiele das ja auch natürlich irgendwie ein bisschen aktiv.
Was ja total wichtig ist bei so einem, es klingt auch so läppisch, was ich jetzt sage, bei so einem Produkt, das Produkt muss stimmen. Ne? Ich will damit sagen, die Zielgruppe muss raffen, für wen das ist, dass es vielleicht für sie ist. Ne? Ihr habt ein Produkt am Start, wo ich ganz genau weiß, wo die DNA ist. Also ich versuche es mal zu entschlüsseln und du sagst mir, ob ich damit richtig sitze. Du hast auch schon ein paar Sachen genannt. Ne? Also ich sehe halt das Design. Auf jeden Fall ungewöhnliches Design, das ich in vergleichbarer Form nirgendwo sehe. Wirklich nur von der Optik her. Ich rede noch gar nicht von der Passform und sowas. Ne? Die Passform ist auch übrigens gut. Das kann ich auch wirklich mit Fug und Recht sagen. Ich habe selber auch in Silence Socken, ja, die ich super gerne trage. Und das ist wirklich, die sind einfach bequem. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt auch noch Socken, die sind auch so bequem, weil ich trage lieber in Silence, weil die einfach schöner aussehen. Das ist ganz einfach bei mir. Will jetzt eure Passform nicht abwerten. Aber ich will damit nur auch signalisieren, das ist einfach, sieht cool aus. Und da ist diese Lücke, die jetzt irgendwie im Nachgang einfach zu erklären ist. Meine Frage ist, als du am Schrank damals standst, vor deinem Kleiderschrank, und dich dann irgendwie so aufgeregt hast über Socken, über das Sockengame, ne? Hast du dann schon bewusst eine Lücke gesehen im Markt? Oder hast du einfach nur gesagt, ich selber finde das doof, ich hätte gerne das und das, und dann ist der Rest einfach sozusagen von sich aus entstanden?
Die Lücke habe ich schon gesehen. Also ich hätte natürlich nicht gedacht, dass wir jetzt gerade diejenigen sind, die da in diese Lücke irgendwie vorstoßen. Ich hatte aber schon gesehen, dass es halt, wenn du jetzt, also es gab halt diese Performance-Socken, es gibt ja genug hochwertige Socken auf dem Markt, darüber müssen wir uns ja gar nicht unterhalten. Ich fand sie halt für meinen Geschmack immer zu schlicht oder zu langweilig. Genau. Ich tue mich immer schwer, aber wir sagen ja keine anderen Marken, von daher kann ich es ja auch sagen, dass ich manche Sachen einfach langweilig finde. Aber der Performance oder der Qualität, da müssen wir nicht drüber reden, da gibt es geile Socken auf dem Markt. Und dann gab es halt diese andere Schiene, die halt crazy waren und bunt, wo aber die Performance nicht gepasst hat. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass bunt heißt halt häufig viel zu viel und too much und irgendwie, also
übertrieben.
Übertrieben. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer die Avocados auf den Socken. Also das ist etwas, das wirst du, da lege ich jetzt meine Hand für ins Feuer, das wirst du nicht sehen. Du wirst bei uns keine Banane auf der Socke sehen und keine Avocado. Und so das, und wir haben irgendwann definiert, deswegen fand ich das eben spannend, als du über die DNA gesprochen hast. Wir haben irgendwann definiert, dass unsere Designs immer geometrische Elemente haben. Das heißt, wir reden von Balken, Strichen, Linie, Punkte, Dreiecke, Quadrate, aber nie von Figuren oder so. Und wir arbeiten viel mit gespiegelten Elementen. Das heißt, die rechte und linke Socke sieht anders aus. Das merkt man manchmal auf den ersten Blick nicht. Es ist auch nicht bei jedem Design so. Wir haben auch Designs, wo rechts und links gleich ist. Ah, das ist so die DNA, an der haben wir uns festgebissen, und jedes Mal, wenn wir neue Designs machen, geht Pavel die im Kopf durch wie so eine Art Checklist. Okay, geometrische Elemente, Farbe, starke Kontraste, und dem bleiben wir uns treu, und das ist, glaube ich, was es vorher nicht so gab. Es war halt so, wenn wir bunt machen und mit Design, dann halt alles, was geht. Aber wir versuchen halt so eine Ordnung zu bewahren und halt viel mit diesen Elementen zu arbeiten.
Ja, bei euch sehe ich dieses Komplementäre halt total stark, ne? Was man auch zum Beispiel bei so Camperschuhen auch manchmal sieht, dass der rechte Schuh, der linke Schuh sich irgendwie im Zusammenspiel befinden. Das fand ich halt auch einfach eine coole Idee, wie ihr sie übersetzt habt. Und ich fand auch immer, dass dieses grafische Element extrem stark im Vordergrund stand. Ich dachte auch, dass du jetzt zum Beispiel Grafikdesigner wärst, habe ich immer so gedacht, also ohne dich jetzt zu kennen oder gestalkt zu haben. Jetzt kenne ich dich natürlich besser als du dich selber, logischerweise. Aber dieses Grafische ist halt vollkommen da. Und noch eine kleine Anekdote, ne? Meine Frau, die sonst nie auf meine Socken achtet. Ich kam ihr irgendwie entgegen, hatte mein Sportoutfit an und hatte zum ersten Mal, wirklich nicht gelungen, ne? Es ist dieser Podcast nicht gekauft, ne? Das ist auch so ein Disclaimer an der Stelle. Ich hatte Socken an von euch. Ich glaube, diese, ich weiß nicht, wie die heißen, die haben mal so einen Namen, aber so bläulich, hellbläulich, wie so große Karrees fast schon.
Ja, ja, ja.
Und habe ich angezogen. Ich fand die auch schön. Also, Punkt. Komme ich dann raus. Meine Frau kommt her und meint so, das sind ja coole Socken. Was sind das für Socken? Wo kommen die her? Und ich frage mich sonst nie nach meinen fucking Socken, ne? Und ich so, ja, das sind so neue Socken von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich glaube in Silence. Und das war also interessant, will damit sagen, da ist was, und das ist halt nicht lächerlich bunt. Das ist nämlich das Problem, ja. Dieser Grat. Diese Gratwanderung, du hast jetzt irgendwie Avocado gesagt, aber es ist einfach zu viel bei einigen. Und das finde ich bei euch cool. Okay, Werbeblock an der Stelle mal beendet.
Vorbei. Ja.
Ist hier nicht irgendwie die falschen. Jetzt kommen die richtig harten Fragen hier. Ne?
Ja, hört noch jemand zu überhaupt? Oder?
Ja, okay. Ich frage jetzt mal ganz blöde. Ich verstehe euer Logo nicht. Was soll das?
Ja, das ist auch berechtigt. Also, das Logo ist de facto ein Fuchs. Aber eigentlich stellt es einen Luchs dar. Das Problem ist, der Luchs hat noch diese Puschel auf den Ohren. Und wenn du jetzt unser Logo dir anguckst und da noch Puschel drauf denkst, dann wäre es irgendwann wirklich too much geworden, weil auch da Logo, geometrische Elemente, gerade Linien und so. Und den Fuchs haben wir ausgewählt, weil wir irgendwann gedacht haben, wofür steht in Silence? Wir haben gesagt, wir richten uns an Ausdauersportler. Ausdauersportler sind so ja, in der Dämmerung viel aktiv, also Triathleten vor allem, weißt du, sind morgens vor der Arbeit nochmal laufen gehen oder spätabends nochmal durch den Wald laufen oder spätabends nochmal ins Schwimmbad gehen. Es spielt sich ja viel vor und nach der Arbeit ab. Und wir haben halt mal so geguckt, wer so unsere Werte repräsentiert. Und der Luchs hat halt echt, echt viel. Also wir sind dann, das kenne ich aus meiner Studentenzeit noch, erste Anlaufquelle Wikipedia. Und da stand der Luchs einzelgängerisch aktiv. Dachte mir so, wow, das passt für Läufer und Triathleten, aber er jagt auch in der Gruppe, wenn es denn dem Erfolg gut tut, also wenn es erfolgsversprechend ist, dachte ich mir auch so, ey, das passt für mich auch. Ich meine, ich trainiere viel alleine, aber so die harten Einheiten, da schnappe ich mir auch gerne meine Trainingskollegen und ziehe das irgendwie zusammen durch. Dann dieses in der Dämmerung aktiv und so. Und er ist ein Jäger und wir haben halt auch immer gedacht, wir sind ja als Ausdauersportler, wir jagen ja auch immer Ziele. Also wir jagen Bestzeiten, wir jagen vielleicht das erste Finish, also Ziele jagen kann ja ganz viel bedeuten. Das kann ja sein, eine persönliche Bestzeit, das kann aber auch sein, den ersten 5 Kilometer Volkslauf zu absolvieren oder das erste Mal überhaupt 10 Minuten am Stück zu laufen oder sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Das definiert ja jeder neu. Deswegen wollten wir ein Raubtier haben und nicht. Also wir hatten zum Beispiel mal ein Hirschgeweih als Logo und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, aber warte mal, das Tier wird ja eher gejagt, das passt dann nicht zu uns. Aber das war jetzt die sehr lange Antwort darauf, dass das Logo eigentlich ein Luchs sein soll und aussieht wie ein Fuchs.
Es erklärt aber jetzt auch den Hashtag For the Hunters, ne? Den fand ich so martialisch, aber jetzt, wo du es in so einen Kontext rückst, verstehe ich das auch. Apropos Zielgruppe, wie war das am Anfang? Wer waren eure ersten Käuferinnen? Wo kamen die her?
Das waren alles Triathleten. Deswegen hast du wahrscheinlich auch erst 2019 von uns irgendwann Wind bekommen. Also wir haben angefangen im Juni 2018, also Gründung 2017. Aber bis du dann irgendwann mal ein Produkt hast und startklar bist und so, vergehen ja auch immer noch ein paar Monate. Und am Anfang war das viel irgendwie aus meinem Netzwerk, in meinem Umfeld. Wahrscheinlich haben wir damals 70% der Socken innerhalb von Hamburg verkauft, obwohl wir ein Online-Shop waren, weil es halt irgendwie viel so ja, Bekannte und Freundesfreunde und irgendwie so die Triathlon-Szene in Hamburg fiel. Und dann haben wir uns relativ schnell, wir hatten auch Glück am Anfang, das muss man auch sagen, eine gute Freundin von mir, die Daniela Bleimehl, Profi-Triathletin, die hat zum Beispiel 13 Tage nach Gründung von uns oder 13 Tage nach auf den Markt kommen die Challenge Rot gewonnen in unseren Socken. Das war damals so ein Freundschaftsding, was sie mit uns gemacht hat, dass sie die Socken überhaupt angezogen hat. Das war am selben Tag, wo ich meine erste Langdistanz gemacht habe. Sie hat das Rennen gewonnen in einem Jahrhundertrennen, 7 Sekunden oder 9 Sekunden, glaube ich, vor der Zweitplatzierten damals. Das war echt ein Krimi. Das hat uns natürlich auch nochmal geholfen und auf die Landkarte gehoben. Und dadurch waren wir von Anfang an im Triathlon aktiv. Die Socken hießen damals auch noch Triathlon-Socken. Jetzt heißen es dasselbe Modell oder dieselbe Technik, heißt mittlerweile Ultralight, weil wir irgendwann raus wollten aus dieser Nische, also unsere Wurzeln kennen und wissen, das ist, dafür schlägt unser Herz, aber gesagt haben, ey, der Laufmarkt ist natürlich interessant, alle Triathleten laufen, die Socken kann man genauso fürs Laufen anziehen. Und von daher war es am Anfang so ein Triathlon-Ding und dann immer breiter gefächert.
Und ich möchte noch einen kurzen Schritt zurückgehen zum Thema Sockenproduktion. Wo produziert ihr und wie seid ihr darauf gekommen, das jetzt so zu machen, wie ihr es macht?
Also wir produzieren den Großteil in Italien und bauen jetzt gerade eine zweite Produktion in Portugal auf und haben von Anfang an gesagt, wir wollen auf jeden Fall in Europa produzieren. Also das war so, dass an dem Tag, an dem ich zu Max gesagt habe, ey, eigentlich müsste man es selber machen, haben wir auch schon beschlossen, wenn wir es machen, dann auf jeden Fall mit einer Produktion in Europa, weil wir dieses ganze Asien hin und her, Geschiffe und so, sieht man ja jetzt spätestens, wo nichts mehr funktioniert.
Darauf auch Vietnam zum Beispiel, ne? Aktuell ist ein Thema bei vielen Schuhherstellern, dass denn alle oder viele in Vietnam herstellen und Vietnam hat halt krasse Ausfälle. Ne? Also die kommen einfach mit dem Produzieren nicht mehr nach.
Also gut, da ist natürlich auch Pech jetzt ein bisschen, dass es Vietnam trifft. Also 2020 war der italienische Produzent für 8 Wochen dicht wegen Corona. Also die waren im Epizentrum. Aber ich denke mir halt, warum sollte ich jetzt Socken um die halbe Welt verschiffen, um sie dann nochmal weiter zu verteilen? Wir haben halt alle irgendwie eine ökologische Verantwortung. Und dann finde ich es einfach charmant zu sagen, ey komm, wenn wir die Möglichkeit haben, das in Italien zu machen oder auch in Portugal oder auch in Tschechien oder so, da waren wir auch in Gesprächen, finde ich das die sinnvollere Alternative, auch wenn es speziell am Anfang natürlich echt eine Herausforderung ist, weil die Produktionskosten einfach das 3- bis 5-fache sind, verglichen zu Asien zum Beispiel. Es ist aber natürlich total charmant, wenn man sagt, man kann die Fabrik auch mal besuchen, mit den Leuten vor Ort sprechen, wissen, wer arbeitet da und wie wird da gearbeitet. Und wir können jetzt halt schlecht einmal im Jahr nach China fliegen. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, Europa sollte es sein. Und Italien finde ich dann auch geil, weil es eine Outdoor-Nation ist, weil es ja auch für Fashion steht, weil da einfach die Qualität, die geliefert werden kann, extrem hoch ist. Und wir bereuen es keinen einzigen Tag.
Ja, das verstehe ich total. Auch das Thema Qualitätsmanagement, ne? Also einfach da nah dran zu sein, ist total nachvollziehbar, dass es sich so macht. Was ist der Unterschied zwischen Triathlon und Laufsocken?
Wir haben aktuell gerade noch, da passiert jetzt die nächsten Wochen im Motor extrem viel, aber haben wir halt die zwei unterschiedlichen Socken. Das ist Ultralight oder Triathlon und dann die Running-Socken. Ultralight ist einfach sehr, sehr dünn, sehr leicht, atmungsaktiv und ist so ein bisschen minimalistisch gehalten. Also das, du merkst eigentlich fast gar nicht, dass du noch eine Socke anhast. Und die Running ist dann irgendwann entwickelt worden, weil wir viel Feedback bekommen haben, das ist aber schon sehr dünn. Und dann sind wir mit der Running-Socke auf den Markt gegangen, die einfach ein bisschen gepolsterter ist, ein bisschen fester und stärker vom Material. Es ist aber total unterschiedlich. Also wir haben Triathlon-Profis unter Vertrag, die fahren mit den Running-Socken, fahren sie dann ein Rad und beim Laufen ziehen sie die Ultralight an. Und dann stehst du auf einer Messe und redest mit 10 Leuten und 5 sagen dir, ey, die Running sind die geilsten Socken überhaupt und die anderen 5 sagen dir, die Ultralight sind geiler und es sagen die Leute, die Running sind zu dick, es sagen die Leute, die Running sind zu dünn. Also es ist, ich glaube, du kannst nicht sagen, mit denen kannst du nur laufen, mit denen kannst du nur Radfahren. Letztendlich ist es immer eine Geschmackssache.
Ja, apropos Geschmackssache, wie würdest du denn deine oder eure Zielgruppe beschreiben oder versuch mal, so typische KäuferInnen zu beschreiben, die jetzt in Silent Socken kaufen?
Also insgesamt schon die jüngere Zielgruppe. Also ich würde so sagen, vor allem so die bis 35, 40-Jährigen vielleicht. Wahrscheinlich auch Social Media affin, dadurch, dass wir einfach über Social Media, speziell Instagram, groß geworden sind und da sehr, sehr aktiv sind. Dann modebewusste Leute, sehr aktive Leute natürlich. Ich finde es aber genauso cool, dass wir echt viele Leute ansprechen, bei denen man es im ersten Moment nicht denken würde. Also irgendwie eine ältere Zielgruppe, eher vielleicht auch ein bisschen schlichter und konservativer. Ich stand neulich mal in einem Laufladen und habe da so ein bisschen mitverkauft für ein paar Stündchen. Und da habe ich mit einer älteren Dame gesprochen. Die war mit Sicherheit über 60 und machte jetzt auch eher einen betuchteren Eindruck. Und also war jetzt, die hätte ich jetzt eher auf irgendwie klassisch schwarz verordnet oder irgendwie ganz schlicht. Und mit der habe ich dann ein bisschen gesprochen und die hat danach irgendwie drei Laufsocken mitgenommen. Auch eher so die buntere Fraktion von uns. Und fand das total cool. Und das finde ich irgendwie mindestens genauso cool, wenn man Leute nochmal dazu bringt, mal was komplett Neues zu probieren. Von daher ist es schon die jüngere Zielgruppe, aber schon irgendwie mit Abstrahleffekten irgendwie querbeet.
Ich meine, jetzt wo du gerade von Verkaufen im Geschäft gesprochen hast, ne? Ihr plant ja auch einen Store zu öffnen, also einen Brick-and-Mortar-Store in Hamburg. Was sind da die Motivation dahinter oder die Denke?
Das war so ein Traum von uns, den wir eigentlich schon immer hatten. Also wir haben die ersten 6 Monate komplett aus dem Wohnzimmer rausgearbeitet und alles selber verpackt und verschickt und zur Post gebracht und so und hatten immer gesagt, so irgendwann wollen wir uns mal ein Büro leisten können. Und das ging dann irgendwann und wir hatten aber dann immer die Idee, es wäre so geil, wenn wir ein eigenes Café aufmachen würden, wo man die Socken kaufen kann oder irgendwie eine Art von Showroom.
So ein bisschen Raffer-Style vielleicht auch so, ne?
Ja, genau. Es soll gar nicht so, also der ist ja jetzt fast fertig und der grenzt sich aber extrem von einem Ladengeschäft ab. Also das soll jetzt, also wir präsentieren die Socken oder dann auch die T-Shirts und Stirnbänder und was es dann alles so gibt, präsentieren wir deutlich anders als jetzt vielleicht in einem klassischen Laufladen. Also bei uns steht gar nicht so das Verkaufen an erster Stelle. Klar wäre es schön, wenn wir da irgendwie die eine oder andere Socke verkaufen würden, aber wir wollen in erster Linie so einen Treffpunkt machen. Wir planen unten zum Beispiel einen kleinen Podcast-Raum, in dem ich jetzt noch nicht sitze, weil der noch nicht fertig ist, aber wollen auch in die Richtung gehen, wollen vorne dann in dem Showroom einfach eine Möglichkeit haben, Leute zu treffen, wollen auch mal spontan sagen können, bei Instagram posten, ey, heute Abend 18.30 Uhr Ablauf, wer hat Bock? Wir haben 2 Laufgruppen, wer vorbeikommen will, kann kommen. Rucksäcke und so könnt ihr alle hier lassen. Wir haben eine Dusche. Wir wollen hier, wenn Profis, die wir unter Vertrag haben, in der Stadt sind, wollen wir hier Meet and Greets machen. Wir wollen hier gemeinsame Radausfahrten. Also im Prinzip so eine Möglichkeit haben, unsere Community mal persönlich zu treffen. Und dann als Nebeneffekt auch noch ein paar Socken vielleicht zu verkaufen. Aber in erster Linie so einen Treffpunkt einfach zu haben.
Ist ja interessant, diese Entwicklung, ne? Weil ihr wirklich als Online-Marke, so habe ich das wahrgenommen, angefangen habt. Und ihr seid ja, glaube ich, immer noch am stärksten vom Markt. Also ich weiß nicht, wie hoch euer Marketingbudget ist, aber ich vermute, das liegt prozentual wahrscheinlich zu 100% im Digitalen.
Ja, es shiftet gerade so ein bisschen. Also wir haben seit 1. Juni jetzt einen Vertriebler mit an Bord, der sich um den Handel kümmert, also um alle Laufläden, Fahrradläden, Triathlon-Stores und was es so gibt. Weil, also mein Herz schlägt dafür. Wir hatten ja am Anfang schon mal das Thema so online oder offline.
Du hast es erkannt, du hast es dir gemerkt.
Ja, das vergesse ich ja nicht. Ich habe ein bisschen Einzelhandelsvergangenheit und habe hier bei einem Triathlon-Store in Hamburg mal mehrere Jahre im Verkauf noch mitgearbeitet und im Marketing. Und ich finde dieses Konzept des stationären Handels einfach nach wie vor cool. Vor allem, wenn der Handel spezialisiert ist, eine hohe Beratungsqualität hat und einfach gute Produkte verkauft. Das wollten wir immer stärken. Jetzt sind wir mittlerweile in so knapp 50 Laufläden oder Sportläden jeder Art in Deutschland vertreten. Und von daher shiften natürlich auch so ein bisschen die Budgets von diesem reinen Online dann auch ins Offline-Geschäft.
Ich habe ja in der Vorbereitung zum Gespräch auf deiner Webseite ein Zitat gefunden, ne? Will ich mal gerade vorlesen. In deinem Lebenslauf, völlig ohne Lücken, hört dein Leben auf. Also abgesehen von dem Reim, ne? Den wir kennen, der ist auch geklaut, sozusagen, Prinz Pi, Kompass ohne Norden. Was wärst du denn geworden? Oh, pass auf, auch ein Reim. Was wärst du geworden, Norden, verstehst du? wenn du nicht Unternehmer geworden wärst. Also, welche Lücke hättest du da gegeben?
Oh, dann würde ich jetzt wahrscheinlich komplett als Selbstständiger arbeiten und würde sehr viel moderieren, würde wahrscheinlich ein bisschen im Management arbeiten. Ich hatte damals auch schon der eben gesagten Profi-Triathleten so ein bisschen geholfen in der Medienarbeit zum Beispiel. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich irgendwie wahrscheinlich 10 Sachen gleichzeitig machen würde, alles so ein bisschen und immer irgendwie mit kreativem Anteil, weil es einfach das ist, was mir Spaß macht.
Die Selbstständige, ne? Das ist also wirklich das freie, kreative Arbeiten. Das habe ich.
Ja, und dieses Zitat bezieht sich einfach darauf, dass ich, also ich habe halt immer Lust gehabt, Sachen zu machen. Sachen, die man vielleicht auch nicht direkt ernst nimmt. Also ich habe schon Online-Magazine gegründet, die gibt es auch zu Recht nicht mehr. aber ich habe dann gesagt, ey, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen was zu erzählen und dann mache ich halt ein E-Magazin. Und dann habe ich auch dann irgendwann diese Sockenidee. Also du kannst dir jetzt vorstellen, wie viele Leute mich dafür ausgelacht und belächelt haben, als ich gesagt habe, ey, ich mache jetzt mein eigenes Sockenunternehmen auf. Und dann haben die Leute gesagt, ey, du hast ein abgeschlossenes Studium, hast in Köln studiert und also an der Sporthochschule, was ja auch eine gute Adresse ist. Warum machst du denn da jetzt nichts draus? Und ich habe aber gesagt, ey, lass mich doch machen. Und dann bin ich irgendwann noch mal 3 Monate nach Südafrika abgehauen und habe mal die Masterarbeit liegen lassen, weil ich es da geil fand. Und das bezieht sich so ein bisschen auf diese Lücken im Lebenslauf, weil ich halt nicht diesen Weg eingeschlagen habe, Bachelor machen, direkt Master machen. Also das habe ich alles gemacht, aber da lag halt Zeit dazwischen. Und da habe ich den Master ein bisschen länger gezogen, als man das vielleicht hätte machen sollen. Und dann habe ich auch nicht direkt Bewerbung geschrieben und irgendwo angefangen, sondern ich habe immer geguckt, wo gibt es gerade Sachen, die mir Spaß machen, die mir auch liegen könnten. Und ich habe alles irgendwie ausprobiert, um einfach auch zu gucken, was ist es denn, was ich machen möchte. Ah, das ist mit Sicherheit nicht so dieser stringente Lebenslauf, wie er jetzt im Lehrbuch steht.
Du kannst ja außerdem auch nicht so gut Nein sagen, hast du gesagt, ne? Da du so viel gemacht hast oder immer noch sehr viel machst, wie lässt sich das vereinbaren, so mit deinem privaten Leben? Weil ich kann mir vorstellen, dass da auch manchmal ja, Diskussionsbedarf entsteht.
Ja, also ich habe das Glück, dass ich eine Freundin habe, die reitet und dadurch, dass Reiten auch ein sehr kost- und zeitintensives Hobby ist.
Das ist mal aufgerechnet.
Also ich muss Triathlon jetzt nicht groß rechtfertigen und sie hat mich schon als Triathlet kennengelernt. Das hilft natürlich, weil sie von Anfang an wusste, worauf sie sich einlässt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich viel und manchmal ist es auch zu viel, deswegen lerne ich auch gerade Nein zu sagen. Das Ganze funktioniert halt irgendwie mit klaren Strukturen. Das lerne ich immer besser. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber ich habe mir meine Woche so immer ganz gut zurechtgelegt und das funktioniert halt mit gutem Zeitmanagement. Also ich bin so knapp 25 Minuten, bevor wir hier aufgenommen haben, aus dem Pool geklettert, weil ich noch schwimmen war. Das ist schon alles dann auf Kante genäht und manchmal denke ich mir so, boah, das hätte jetzt auch schief gehen können. Aber man lernt halt sehr effizient zu sein und irgendwie die vielen Sachen irgendwie dann doch unter einen Hut zu bekommen.
Da du schon sozusagen von diesen zukünftigen Sachen sprichst, ne, wir jetzt gegen Ende des Gesprächs nochmal wirklich auf so die Perspektive, auf die Vision zu sprechen kommen. Ich habe auch so einen Instagram-Post von dir gesehen bei InSilence oder auf deinem Account, das weiß ich gerade nicht mehr, wo du sagst, dass du mit Max zusammen vor kurzem über eure Vision, vor allem, glaube ich, von InSilence gesprochen habt. Ne? Was gibt's da für Visionen? Was habt ihr da für Ideen ausgeheckt?
Boah, da ist also dieses ganze Showroom Projekt, das kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Also wir wollen weg davon und ich glaube, wir waren es noch nie, dass wir so ein rein produktbasiertes Unternehmen sind. Also wir wollen für mehr stehen als nur für hier kaufst du Socken bei uns, sondern wir wollen mehr ausdrücken, wir wollen einen Podcast starten, wir wollen Geschichten erzählen können, wir wollen Emotionen übermitteln können, wir wollen Leute treffen, mit denen ins Gespräch kommen und on top gibt es halt irgendwie Produkte, aber auch Produkte, zu denen du irgendwie eine Beziehung aufbaust. Erkennt man ja schon daran, dass deine Freundin oder Frau, ich weiß Frau, gar nicht mehr, die Frau.
Doch nicht so gut zugehört, wie du eben behauptet hast.
Ne? Ja, das tut mir leid, Schande über mein Haupt.
So entlarve ich euch alle, ja.
Naja, die hat gesagt, ey, coole Socken. Und das ist ja auch schon eine Emotion. Dass man mit sowas wie Socken stehen ja eigentlich unter dem Fall, Socken stinken und sind grau und verwaschen. So. Und wir wollen halt mit so einem Produkt wie Socken irgendwie Emotionen vermitteln und darüber Geschichten erzählen. Und ja, das ist so unsere Vision, dass wir halt sagen, wir sind nicht nur der Hersteller von Produkten, sondern wir sind ja, viel, viel mehr, im Prinzip fast so ein Media-Unternehmen, wenn man so möchte.
Oder vielleicht ein Gefühl, kann man es sagen? Ist es ein Gefühl,
Socken
anzuhaben? Also das klingt so doof und banal, aber ich ziehe die an und ich finde die, ich mache schon wieder Werbung für euch. Das darf ich eigentlich gar nicht, ne? Aber es ist einfach nur so, es ist auf jeden Fall kein schlechtes Gefühl, ne? Das Thema, ich weiß noch, mein hartes Thema am Ende ist Klimakrise, ne? Und Nachhaltigkeit. Und ich habe auch bei euch gesehen, dass da einiges am Start ist, dann eben auch die Frage Kickstarter oder Bootstrap. Am Anfang habt ihr gebootstrapped, vielleicht kann man so sagen, ne? Selber finanziert alles. Ja. So habe ich dich verstanden zumindest. Obwohl du da nicht ins Risiko gehen wolltest. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so nachhaken, aber okay, es ist halt, wie es ist. Und jetzt kommt das Thema Kickstarter. Da ist ja einiges am Start. Wieso habt ihr euch überhaupt, also erste Frage, was habt ihr da bei Kickstarter platziert und warum Kickstarter und nicht selbst gemacht, selbst bezahlt?
Also zu dem Bootstrap, also das stimmt, wir haben bis zum heutigen Tage alles aus eigener Tasche finanziert, also keine Kredite aufgenommen, keine Investoren, da auch bislang immer relativ kategorisch abgelehnt, wenn solche Themen aufgekommen sind. Und wir standen dann aber irgendwann vor der Herausforderung, dass die Mengen, die wir abnehmen, größer wurden durch das Wachstum und dass, wenn du in der Textilindustrie arbeitest oder generell, wenn du Produkte herstellst, du finanzierst dir immer alles erstmal vor. Also du bezahlst das Geld und sammelst aber Geld erst später ein, weil die Produkte müssen erstmal irgendwie zu uns kommen, auf den Shop gestellt werden, dann erstmal gekauft werden. Das Geld, bis das bei uns ist, das dauert einfach. Das heißt, du hast immer eine Investition, die du machen musst. Und bei uns kam irgendwann das Thema auf, das liegt doch schon relativ weit zurück, das war Anfang 2020, dass wir gesehen haben, es gibt da ein Material, Econyl heißt das. Das ist eine Nylonfaser, die gewonnen wird aus Produkten, die ihre Lebenszeit im Prinzip überschritten haben. Das sind Industrieabfälle, Meeresabfälle, also Fischernetze ist immer ein beliebtes Beispiel, weil es so schön plastisch ist, aber es können auch Teppichreste sein, alte Sofas, im Prinzip alles, wo Nylon verarbeitet war. Das wird dann zurückgewonnen, gereinigt, neu verarbeitet und wir haben dann gemerkt, dieses Material gibt es, davon hatte ich dann mal gehört und wir haben mal probiert, ob man damit Socken machen kann und haben dann irgendwie den ersten Versuch gestartet, der war okay, aber noch nicht brillant.
Die sind ziemlich rau, ne, das Material, glaube ich.
Ja, genau, das hat sich einfach nicht so geil angefühlt und hat auch noch so ein paar Schwachstellen. Und dann haben wir aber gesagt, ey, wir versuchen das mal in Zusammenarbeit mit unserem Produzenten, da mal eine geile Socke draus zu machen und haben so 4, 5, 6 Runden gedreht und hatten es irgendwann schon fast abgeschrieben, weil wir nicht so richtig vorangekommen sind. Und irgendwann waren wir aber so, dass wir gesagt haben, ey geil, die trägt sich jetzt wirklich gut. Dann haben wir sie unter anderem mal Philipp Flieger geschickt, der deutsche Marathonprofi, der bei uns unter Vertrag steht und der meinte auch, ey, geile Socke, also man merkt nicht, dass die recycelt ist oder so. Und dann war unsere Planung finanziell aber schon komplett abgeschlossen. Also wir hatten einfach nicht mehr die Kapazitäten, um jetzt nochmal eine komplett neue Kollektion ins Programm mit aufzunehmen, weil es halt schon andere neue Kollektionen geplant waren und schon committed und bezahlt. Und dann haben wir gesagt, bevor wir das jetzt auf Eis legen oder irgendwie in die Länge ziehen und erst nächstes Jahr damit an den Start gehen können, nehmen wir mal diese Kickstarter Plattform, um dieses Projekt von unserer Community vorfinanzieren zu können. Das wäre ehrlich gesagt über einen Kredit günstiger gewesen, weil die Zinsen, die du bei Krediten zahlen musst, sind geringer als die Abgaben, die du dann an Kickstarter zahlst. Ich finde aber diese Symbolik bei einer Kickstarter-Kampagne viel, viel geiler, weil du ja deine Community bittest, hier ist ein Produkt, beziehungsweise die Idee, und ihr könnt uns helfen, dieses Produkt auf die Beine zu stellen, indem ihr uns jetzt Geld gebt und das Produkt aber erst bekommt, wenn es produziert ist. Und das finde ich von diesem Vertrauensvorschuss, finde ich das ja Wahnsinn, weil du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich glaube an die Idee, ich glaube an das Produkt und du glaubst auch an uns, also an uns als In Silence, dass ihr damit keinen Scheiß macht, sondern dass auch wirklich gut investiert. Und das fanden wir so geil als Idee, dass wir das mal angegangen haben. Und die Kampagne ist jetzt ist am ersten Tag schon finanziert worden. Also wir haben da 15.000 Euro als Ziel angegeben. Und das haben wir am ersten Tag erreicht. Jetzt ist sie gerade ausgelaufen und das Projekt finanziert die Socken, dadurch, dass wir am ersten Tag das schon erreicht haben, auch schon relativ weit. Und komm jetzt demnächst raus und war für mich wieder so ein Beispiel, wie geil diese ganze Community ist. Und das ist auch das, da schließt sich der Kreis vielleicht wieder. Das ist Teil unserer Vision. Wir verkaufen keine Socken, sondern wir bewegen uns in einer richtig geilen Ausdauersport-Community, wo irgendwie einer was für den anderen gibt und wo jeder auch dieses Bewusstsein hat, für die gute Sache einzustehen. Und das haben wir, glaube ich, mit der Kickstarter-Kampagne nochmal unter Beweis gestellt.
Ich finde das echt mega interessant, dass ihr da so an verschiedenen Ebenen unterwegs seid. Ne? Also du hast eigenen Podcast, hast du gesagt, jetzt der eigene Shop, der jetzt kommt, Kickstarter. Das heißt, ihr lasst ein Gefühl entstehen von wir. Ne? Also Leute sind auch Teil dieses Projekts, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, am Ende des Tages wollt ihr Geld verdienen, was ja auch legitim und richtig ist. Das heißt, der klassische Weg ist ja, mehr zu verkaufen. Ne? Also das ist eine Möglichkeit. Oder man erhöht die Preise. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so weit vorne steht. Der dritte Weg ist ja Extensions, ne? Also Line-Extensions oder neue Produkte. Was ist denn da geplant? Also habt ihr vor, in zum Beispiel, ich meine, nicht nur beim Laufen oder beim Radfahren oder Triathlon, sag ich mal, brauchst du Socken. Brauchst du auch im Fußball auch Socken zum Beispiel. Ne? Du bist ja Fußballspieler, alter Tennishase hier. Da braucht man ja auch Socken, das sind ja auch andere Anforderungen. Ist das ein Weg, den ihr jetzt gehen werdet? Ist das eine Planung?
Jein. Also das Line-Up wird sich nochmal deutlich vergrößern. Wir bleiben allerdings erstmal im Ausdauersport und wir bleiben auch Sockenspezialist. Also wenn wir uns in einem Jahr vielleicht nochmal unterhalten sollen, haben wir wahrscheinlich 6 Produkte mehr oder so, aber davon, du wirst immer noch erkennen, dass wir eine Sockenmarke sind. Also wir wollen jetzt nicht die Marke werden, bei der du auch noch eine Laufhose bekommst und die auch noch in 3 unterschiedlichen Längen und noch eine Tight dazu und eine Jacke und alles, sondern wir wollen halt schon diesen Sockenfokus behalten, aber einfach zeigen, was wir alles machen können. Also unterschiedliche Jahreszeiten abdecken, unterschiedliche Längen abdecken, unterschiedliche Technologien, viel in diesem recycelten und Nachhaltigkeitsbereich auch arbeiten. Und was andere Sportarten angeht, haben wir schon häufig nachgedacht. Da hätte ich auch Bock drauf. Ich weiß nur noch nicht genau, wie man es mit dem jetzigen in Silence verbindet, ohne dass wir den Fokus verlieren. Weil ich sehe halt die Gefahr, dass wir irgendwann, also ich habe diese geile Community angesprochen und das funktioniert, glaube ich, weil wir uns in dieser Community bewegen. Wenn ich jetzt aber denke, wir machen Laufsocken, wir machen aber auch noch Tennissocken, Fußballsocken, Handballsocken und bewegen uns in 15 unterschiedlichen Sportarten, dann glaube ich, funktioniert dieser Community-Gedanke nicht mehr, weil die Leute sich nicht mehr so mit uns verbunden fühlen und gar nicht mehr wissen, wofür steht In Silence jetzt eigentlich. Ist In Silence jetzt, ist das jetzt eine Laufmarke oder eine Ausdauersportmarke oder eine Teamsportmarke oder was machen die überhaupt? Und deswegen haben wir dem gerade noch den Riegel vorgeschoben und fühlen uns da in dieser Ausdauersport, ja, eine Nische ist es ja schon längst nicht mehr, aber in dieser Ausdauersport-Sparte sehr, sehr wohl und bleiben da auch erstmal.
Eigentlich wollte ich das Gespräch jetzt beenden, aber jetzt habe ich noch eine Frage, wo du jetzt darüber resoniert hast, ob das jetzt euren Fokus auflöst, wenn ihr in andere Sportarten reingeht. Jetzt sage ich mal so absichtlich so agent provocateur-mäßig, ist es eigentlich nicht trotzdem möglich, andere Sportarten zu bedienen, wenn ihr euch so definiert, dass ihr über das Gefühl geht, dass ihr sagt, ich will das Gefühl, coole Socken zu tragen, die bequem sind. Punkt. Also klar, du willst eine Community drumherum bauen, habe ich verstanden. Ne? Aber der Nukleus kann ja trotzdem sein, dass es einfach ein cooles, schönes Produkt, das auch noch bequem ist. Und das kann man ja auch übersetzen eins zu eins. Das sehe ich jetzt kein Problem.
Ja, also ich glaube auch, dass es möglich ist. Und es liegt sogar schon ein fertiger Markenname bei uns in der Schublade.
Also ein ganz neues Produkt, Unternehmen. Ja,
wäre eine Idee zumindest, um irgendwie diese Trennung herzustellen. Also es ist kein Muss, aber es war mal eine Idee.
Wie heißt das Unternehmen?
Sage ich nicht.
Nein, lass mich raten, Sockensiegi.
Genau, das heißt Sockensiegi. Nee, das, aber es, also wir haben halt mal unterschiedliche Sportarten angeguckt und der Markenname wäre sehr nah an irgendeiner Sportart, die mir sehr am Herzen liegt, wo sich zwei Spieler einen Ball hin und her spielen.
Volleyball,
aber, also, ne? Ja, genau, Federball.
Keine schlechten Kommentare über Federball. Ich bin aus dem
Badminton. Das war nicht schlecht. Also ich habe größten Respekt für Badminton-Spiel. Ich habe da einmal so dermaßen von einem Zweitbundesligaspieler auf den Sack bekommen. Sorry, dass seitdem habe ich unglaublichen Respekt vor Badminton. Naja, aber es ist auch immer eine Kapazitätenfrage, ne? Also wenn wir machen jetzt lieber die eine Sache richtig, das hatte ich ja auch schon gesagt, wenn ich was mache, dann machen wir es richtig und wir dachten jetzt, wir machen jetzt richtig in Silence Ausdauersport, Running, Triathlon, Radfahren, bevor wir uns irgendwie verzetteln und dann irgendwie den Fokus verlieren.
Also kannst du doch sehr gut Nein sagen.
Also in dem Fest. In dem Fall haben wir es geschafft. Da war Max dann wieder eher der treibende Faktor.
Also an der Stelle, ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt zu sagen, ey, ich habe dich ausgequetscht, so gut es ging. An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Alex, an dieser Stelle für das Gespräch, für deine Zeit vor allem auch. Danke.
Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Und natürlich ihr da draußen, die ihr dazu hört, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben super viele Themen gecovert. Ne? Also wir haben ja nicht nur über ein Silence gesprochen, über Unternehmertum, wie es dazu gekommen ist, sondern auch über deinen Sport, über deine Sporthistorie, dass du den Druck dir selber auch gemacht hast. Das finde ich sehr interessant, diesen Punkt übrigens auch. Also gerade so im Profisport, da sind ja auch noch andere Punkte mit verknüpft, wenn man jetzt nicht so stabil ist im Kopf. Glaube ich, dann kann das auch echt schnell negativ werden. Ich bin froh, dass es bei dir jetzt klang es zumindest stabil, so bist du rübergekommen. und ja, wenn es euch gefallen hat, hier beim Podcast zuzuhören, hinterlasst uns wie immer gerne zünftige, positive Kommentare bei Apple Podcasts vor allem. Gerne auch da die Sterne rausballern, immer 5 Stück bitte, Minimum. Und abonniert natürlich alle unsere Kanäle, die wir da haben. Ich sage an der Stelle nochmal vielen Dank. Ja, und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal, am nächsten Freitag, in einer neuen Podcast-Folge bei Achilles Running dabei seid. Und ich sage, bleibt stabil, bleibt gesund, keep on running. Ciao.